Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio und allen wichtigen Berichten und Informationen des heutigen Tages. Willkommen zu dieser Sendung. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus lässt sich nicht mehr verhindern. Die Epidemie hat auch uns in Deutschland erreicht. Heute wurden aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zahlreiche Neuinfektionen gemeldet. Dies sorgt für große Ängste und viele Befürchtungen. Seriöse Informationen sind deshalb wichtig. Wir berichten gleich zu Beginn. Außerdem heute erneut ein wichtiges Urteil aus Karlsruhe, diesmal zum Streitthema Kopftuch. Und in Berlin wird heftig debattiert über die Pläne des Finanzministers, die Schuldenbremse zu lockern. Schließlich in dieser Sendung der Blick auf die anstehenden Brexit-Verhandlungen. Die Gespräche zwischen London und Brüssel werden kompliziert. Dazu Fragen an den britischen Autor Dominic Johnson. Der Coronavirus, die Krankheit Covid-19, hat Deutschland erreicht. Die Bundesregierung hat einen Krisenstab eingerichtet, warnt aber gleichzeitig vor Panik. Aus Baden-Württemberg meldete das Sozialministerium am Abend, 4 weitere Menschen hätten sich mit dem Coronavirus infiziert. Und auch in Nordrhein-Westfalen gibt es neue Fälle. Thomas Wenkert.
Das Coronavirus breitet sich immer mehr im Kreis Heinsberg aus und die meisten Infizierten leben in der kleinen Gemeinde Gangelt. Hier wohnt auch das Ehepaar, das seit Dienstagnacht in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Das Ehepaar, er Geschäftsmann, sie Erzieherin in einem Kindergarten, hatte Mitte Februar eine Karnevalssitzung in der Ortschaft Langbruch besucht und dort offenbar zahlreiche Besucher mit dem Coronavirus angesteckt. Mittlerweile haben sich fast alle 300 Besucher des Sitzungskarnevals beim Kreisgesundheitsamt gemeldet und die Zahl der Infizierten steigt weiter, sagt der Landrat Stefan Pusch.
Wir haben heute die Mitteilung eben bekommen, eben im Krisenstab, dass 14 neue Erkrankungen hinzugekommen sind, bestätigte, aber bei allen ein Krankheitsverlauf, dass die Leute dann wieder nach Hause geschickt werden konnten anschließend. Wieder in häusliche Quarantäne. Unsere Strategie sah ja von vornherein vor, erstmal die Infektionsketten einzudämmen, Neuinfektionen zu verlangsamen.
In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt insgesamt 20 Infizierte. Die meisten davon kommen aus dem Kreis Heinsberg. Die neuen Infizierten bleiben jetzt in häuslicher Quarantäne. Nach einem öffentlichen Aufruf haben sich hunderte Menschen beim Kreisgesundheitsamt gemeldet. Mehr als 1000 Bürger sitzen mittlerweile in häuslicher Quarantäne. Nicht alle wurden bisher von den 50 Mitarbeitern des Kreisgesundheitsamtes besucht. Die meisten von ihnen wohnen in der Gemeinde Gangelt. Hier kommt das Leben jetzt zum Erliegen. Vielen Betrieben fehlen die Mitarbeiter, Geschäfte schließen, Feuerwachen können nicht mehr ihrem Dienst nachkommen. Der Gangelter Bürgermeister Bernhard Tholen geht mittlerweile davon aus, dass die Kommune zum Sperrbezirk erklärt wird.
Wir merken ja jetzt schon durch die Quarantäne der Kappensitzungsteilnehmer des Kindergartens, fallen immer mehr Menschen aus. Wir haben schon 2 Löschgruppen abgemeldet. Irgendwann sind wir alle betroffen und dann kann es halt auch passieren, dass wir für eine gewisse Zeit abgeschottet werden müssen. Da müssen wir dann auch mit leben. Wir werden Lösungen finden, wenn wir alle vernünftig und gelassen bleiben und versuchen, zusammen diese Situation durchzustehen.
Die Unsicherheit bei den Menschen im Kreis Heinsberg, aber besonders bei den Bürgern, die in der Gemeinde Gangelt leben, nimmt zu. Die Angst ist groß. Aber dennoch wollen die meisten Menschen weiter am öffentlichen Leben teilnehmen. Aber viele machen sich jetzt erst recht Gedanken.
Eigentlich schon, ne? Vor allen Dingen für meine Enkelchen und Kinder. Kindergarten und alles ist ja geschlossen. Und von daher ist das doch ein ungutes Gefühl.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da besonders schützen muss oder wie auch immer. Ich gucke zwar, habe heute Morgen ein paar Mal auf die Webseite des Kreises geguckt und mich informiert, aber was soll ich jetzt tun? Zu Hause bleiben? Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist.
Wenn es passiert, passiert es. Und was will man machen? Man kann sich ja nicht zu Hause einschließen. Und ich sage mal, man spricht auch nicht sehr darüber, wie viele Leute an Grippe sterben im Jahr. Also ich mache mir da keine großen Gedanken drüber.
Der Kreis Heinsberg hat für die kommenden Tage alle Großveranstaltungen abgesagt. Auch Fußballspiele werden nicht stattfinden. Alle hoffen, dass bald wieder Normalität in der ländlichen Region einkehrt.
Thomas Wenkert. Diese Meldungen aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern lassen die Sorgen, wie gerade gehört, bei vielen Menschen wachsen. Nicht wenige meiden inzwischen bereits Kontakte in der Öffentlichkeit, überlegen die Verwendung einer Atemmaske, vielleicht sogar Notfallvorräte anzulegen. In jedem Fall ist der Coronavirus privat und auch politisch in diesen Tagen das Thema Nummer 1 in Deutschland. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Von einem dynamischen Geschehen spricht Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Und überall wird mit der gleichen Strategie versucht, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. So werden die infizierten Patienten isoliert und danach beginnt ein umfangreiches Kontaktmanagement, um alle Personen, mit denen die Patienten zuletzt in Verbindung standen, ausfindig zu machen und gegebenenfalls unter häusliche Quarantäne zu stellen. In Bayern wurde das nach den ersten bekannt gewordenen Fällen mit 240 Menschen gemacht. Und das sei bislang ein erfolgversprechender Weg, betont Wieler.
Wir nennen das Containment-Eindämmungsstrategie. Das heißt, wir werden versuchen, diese Virusausbreitung so gut wie möglich zu verhindern. Und das ist das Ziel der Maßnahmen, wo wir uns zurzeit befinden.
Das gilt auch für die gut 300 Gäste der Karnevalsfeier in Nordrhein-Westfalen, auf der einer der aktuell Infizierten zu Gast war. Das gestaltet sich aber schwierig. Von einer deutlich veränderten Lage spricht seit gestern auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der gemeinsam mit Innenminister Horst Seehofer gemäß der Pandemieplanung des Bundes einen Krisenstab eingerichtet hat, der die Entwicklung täglich neu bewerten soll.
Und auch in der neuen Lage müssen wir zeigen, dass wir alles tun als Bund, als Staat, als Bundesregierung, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen. Und genau darum geht es eben mit der Einrichtung dieses Krisenstabes.
Und der hat gleich auf der ersten Sitzung eine vorsorgliche Entscheidung getroffen, sagt Jens Spahn.
So sollen Flugreisen aus Infektionsgebieten künftig Informationen über einen Aufenthaltsort nach Landung angeben. Nicht nur, wenn sie aus China einreisen, sondern auch aus Südkorea, Japan, Iran und Italien. Wir wollen darüber hinaus die Bahn- und Busunternehmen auffordern, entsprechende Informationsmaterialien, insbesondere für den Reiseverkehr aus Norditalien, zugänglich zu machen für ihre Passagiere und Mitreisenden.
Von epidemischen Kontrollen an den Flughäfen wie in China ist also noch keine Rede, sondern die Information steht im Vordergrund. Für Großveranstaltungen in Deutschland, wie etwa die bevorstehende Tourismusbörse in Berlin, soll der Krisenstab morgen eine Verhaltensempfehlung für die Veranstalter abgeben. Weitergehende Maßnahmen, wie etwa die Abriegelung einzelner Städte oder Gemeinden, wie das in Italien geschehen ist, oder Grenzkontrollen sind bislang nicht vorgesehen. Aber der Krisenstab werde die Situation fortlaufend beobachten und neu bewerten, weil man die Dynamik des weiteren Verlaufs nicht einschätzen könne. Für die Bürger sei es wichtig, sich an gebräuchliche Hygieneregeln zu halten. Regelmäßig und gründlich die Hände waschen, in die Armbeuge zu niesen und bei einem ersten Verdacht auf eine starke Erkältung oder Grippe zu Hause zu bleiben und den Hausarzt zu kontaktieren. Und das sei gerade wegen der möglichen Ansteckungsgefahr besonders wichtig, betont Lothar Wieler vom RKI.
Es ist tatsächlich so, dass dieses Virus zu einem sehr frühen Zeitpunkt ausgeschieden wird. Das heißt also Menschen, die auch wenig Symptome haben, andere Menschen anstecken können.
Unterdessen bemüht sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier, auf die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Folgen durch unterbrochene Lieferketten, Produktionsausfälle und Exporthindernisse zu reagieren. Da ist sogar schon von einem stimulierenden Konjunkturprogramm die Rede.
Es geht darum, dass man zu gegebener Zeit Maßnahmen, die ohnehin geplant sind, vorzieht und dass man dafür sorgt, dass entsprechende konjunkturstimulierende Rahmenbedingungen verändert werden. Und darüber werde ich auch mit dem Kollegen Scholz noch einmal intensiv reden.
Dazu zählt Altmaier vor allem die Frage der Unternehmenssteuern. Darüber hinaus sollen mögliche Liquiditätsengpässe der Unternehmen durch Bürgschaften und anderes mehr überbrückt werden. Aber noch sei da die Nachfrage gering, was sich aber in den kommenden Wochen ändern könne. Unterdessen hat FDP-Fraktionsvize Michael Theurer der Bundesregierung vorgeworfen, zu zögerlich auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert zu haben. Der Gesundheitsminister habe die gesundheitlichen Gefahren falsch eingeschätzt und Wirtschaftsminister Peter Altmaier die wirtschaftlichen. Aber weitere kapitale Fehleinschätzungen der Bundesregierung könne sich Deutschland nicht mehr leisten.
Und mehr zum Thema auch im Netz auf der Seite unserer Nachrichten unter dlf.de/Nachrichten. Nach vielen Monaten des Hin und Her, des 10-Verhandlungspokers und skurrilen innenpolitischen Kapriolen in Großbritannien hatten wir nur wenige Wochen Ruhe in der großen Brexit-Serie. Nun geht das Drama in eine neue Staffel und es droht erneut eine politische Daily Soap. Kommende Woche beginnen die schwierigen Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Bis Jahresende soll ein Abkommen vorliegen, doch aus London heute keine Kompromissbereitschaft, sondern Drohungen. Thomas Spickhofen berichtet.
30 Seiten umfasst das Dokument, in dem die britische Regierung ihre Verhandlungsposition zusammengefasst hat. Aber die wichtigste Botschaft erklärt Kabinettschef Michael Gove in einem einzigen Satz. Wir werden keinen Verpflichtungen zustimmen, in denen unsere Gesetze denen der EU und ihrer Institutionen angepasst werden, einschließlich des Gerichtshofes.
We will not accept nor agree to any obligations where our laws are aligned with the EU or the EU's institutions, including the Court of Justice.
Die britische Regierung bleibt dabei. Gern ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, aber nicht zu Lasten der eigenen Souveränität. Mit anderen Ländern geht das doch auch, sagt Michael Gove, mit Kanada zum Beispiel, mit Japan, mit Südkorea. Das EU-Argument, dass Großbritannien näher an Europa dran ist als diese drei, lässt er nicht gelten. Der Vertrag zwischen Kanada, den USA und Mexiko zeige, dass es auch bei direkten Nachbarn ohne eine einseitige Anpassung gehe. Geografie sei kein Argument, um Demokratie zu unterminieren, sagt Gove.
Geography is no reason to undermine democracy.
Für die Fischerei will die britische Regierung ein eigenes Abkommen abschließen. Die Branche hat auf beiden Seiten keine überragende wirtschaftliche, aber eine hohe symbolische Bedeutung. Das ist auch den Worten von Michael Gove im Unterhaus anzuhören.
We will take back control of our waters as an independent coastal state.
Wir werden als unabhängiger Küstenstaat die Kontrolle über unsere Gewässer zurückbekommen. Und wir werden den Zugang dazu nicht mit unserem Zugang zu EU-Märkten verknüpfen. Unsere Fischgründe sind unsere eigene Ressource. Wir werden den Zugang anderer Nationen zu unseren Ressourcen nur zu unseren Bedingungen zulassen.
Und wir werden andere Länder unsere Ressourcen auf unseren Bedingungen zulassen.
Bis zum Juni will die britische Regierung mit der EU verhandeln und dann entscheiden, wie es weitergeht, notfalls auch mit einem Abbruch der Verhandlungen. Wir glauben aber, dass eine Einigung auch in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit möglich ist, sagt Michael Gove. Unsere Ansätze sind maßvoll und unsere Vorschläge fair.
We know our proposals are measured and our approach is fair. We know what we want to achieve. We're ready to go.
Wir wissen, was wir wollen, erklärt der Kabinettschef der britischen Regierung. Von uns aus kann's losgehen.
Soweit der Bericht von Thomas Spiekhofen und am Telefon nun der britische Journalist und Sachbuchautor Dominic Johnson, Ressortleiter der Berliner Tageszeitung Taz. Guten Abend, Herr Johnson.
Guten Abend.
Alles nur Muskelspiel heute aus London oder muss sich Brüssel Sorgen machen vor Boris Johnson und seinen No-Deal-Drohungen?
Naja, Sorgen muss man sich eigentlich nicht machen, aber Muskelspiel ist es auch nicht. Ich denke, in London ist ein Konsens da, dass wenn man schon aus der EU austritt, dann tritt man halt auch aus. Dann können die EU-Regeln nicht weiter gelten, dann lässt man sich auch nicht weiter aus Brüssel sagen, was man zu machen hat.
Konsens, sagen Sie, in Großbritannien, Konsens in der Politik bei den Tories, Konsens tatsächlich auch in der Bevölkerung?
Naja, die Bevölkerung bleibt natürlich gespalten, so wie sie es vorher war. Aber als es die Parlamentswahlen gab im Dezember, gab es ja ein klares Ergebnis und die Diskussion seitdem, die ist nicht mehr, soll man aus der EU austreten oder nicht, sondern jetzt sind wir ausgetreten, was können wir für unser eigenes Land eigentlich tun? Das ist, was die Briten jetzt interessiert. Die Verhandlungen mit Brüssel sind da so ein bisschen ein Nebenkriegsschauplatz geworden jetzt.
Und wollen die Briten tatsächlich in der Mehrheit möglichst unabhängig werden von Europa und den europäischen Regeln und Vorschriften?
Ich denke, die Idee, dass man seine eigenen Regeln setzt, dass man selber entscheidet, was man will, die ist tatsächlich schon die Meinung der Mehrheit. Was das im Einzelnen heißt, das sieht man ja dann jeweils. Aber dieser Automatismus, dass die EU sagt, was wir beschließen, das hat dann auch zu gelten für euch, das würde, glaube ich, keiner akzeptieren.
Ist denn der Mehrheit der Briten auch bewusst, dass die Europäische Union der mit Abstand größte Handelspartner für Großbritannien ist und man deshalb auch europäische Regeln dann akzeptieren muss auf Dauer, wenn man gute Geschäfte mit Europa und den 27 anderen EU-Staaten weitermachen will?
Ja, das ist ja ein Trump-Argument. Wir sind größer, also sagen wir, wo es lang geht. Die EU sagt ja eigentlich, wir sind für eine regelbasierte Weltordnung und da zählt nicht, wer größer und wer kleiner ist, sondern da zählt, dass man sich auf gemeinsame Regeln eignet, die man dann auch gemeinsam erarbeitet und gemeinsam anwendet. Also wenn Brüssel auf dieses Argument zurückfällt, dann heißt es ja nur, dass den Europäern nichts anderes einfällt. Und es ist ja nicht so, dass die Briten jetzt unbedingt alles anders machen wollen als die Europäer, sondern es geht darum, wie verständigt man sich darüber, was sinnvoll ist im Verhältnis zueinander. Es kann ja nicht sein, dass eine europäische Gesetzgebung auf Länder, die nicht in der EU sind, anwendbar ist, ohne dass diese anderen Länder dazu was zu sagen haben. Das ist ja völlig klar.
Wie ernsthaft wird denn in London, Herr Johnson, in der Regierung tatsächlich die Variante No Deal überlegt? Können sich das die Briten überhaupt leisten? Will man tatsächlich den harten Hund markieren, um dann Brüssel zu beeindrucken?
No Deal gibt es ja nicht. Es gibt ja ein Brexit-Abkommen. Das ist ja unterschrieben und in Kraft getreten. Und darin sind ganz wesentliche Sachen schon vereinbart. Zum Beispiel die Rechte von Europäern in Großbritannien, die Rechte von Briten in Europa. Das ist alles unverrückbar. Die Frage ist jetzt, gibt es ein Handelsabkommen, was die Modalitäten des gemeinsamen Handels klärt? Gibt es eine Sicherheitspartnerschaft? Das dürfte, glaube ich, unproblematisch sein, weil eigentlich da Europäer und Briten auf der gleichen Seite sind, was die globalen Probleme angeht. Einigt man sich über so ein paar strittige Fragen, wo es wirklich schwierig ist, wie die Fischerei oder die Rolle des Finanzplatzes London und so. Das sind einzelne Fragen, die sind wichtig, aber die dominieren ja nicht alles. Die kann man in Ruhe angehen und sich ansonsten darauf verständigen, worüber man sich eigentlich einig ist und was die gemeinsamen Interessen sind.
In Ruhe angehen, Herr Johnson, das hört sich so an, als ob Sie durchaus optimistisch sind, dass man in den kommenden Monaten dann auch in diesen schwierigeren Fragen zu einer Einigung kommen wird.
Ich glaube, man wird im Laufe der Monate merken, dass es gar nicht so schwer ist, weil es ja nicht darum geht, Länder, die bisher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, aufeinander zuzubewegen, sondern es geht darum, Länder, die sowieso jetzt schon verschränkt sind, in ein neues Verhältnis zueinander zu führen, was nicht mehr auf gemeinsamen Institutionen beruht, sondern auf Vereinbarungen miteinander. Und das kann ja nicht so schwer sein, weil es ist ja nicht so, als ob die Briten jetzt plötzlich ihre Insel 5000 Kilometer weit raus in den Atlantik geschifft hätten und jetzt sagen, wir haben mit euch nichts mehr zu tun, sondern im Zwischenmenschlichen, Gesellschaftlichen, auch im Ökonomischen geht ja alles weiter wie jetzt. Kein Mensch hat ein Interesse daran, da jetzt riesige Barrieren aufzuziehen und zu sagen, wir machen das nicht mehr, sondern es geht darum zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr eine gemeinsame Institution, wir beraten zu zweit darüber, wie es weitergeht und eigentlich haben wir gar kein Interesse daran, uns nicht mehr miteinander zu verständigen.
Wie wird sich der hohe Zeitdruck auf den Verlauf der Verhandlungen auswirken? Eher positiv oder negativ? Man hat ja nur wenige Monate Zeit.
Ich denke, der ist positiv auf beiden Seiten. Der Druck ist natürlich da, weil, das haben Sie ja richtig gesagt, es kann natürlich sein, dass es am Ende kein Handelsabkommen gibt Ende des Jahres, wenn man nicht fertig wird. Das wollen eigentlich beide Seiten nicht. Der Zeitdruck hilft, sich zu konzentrieren und sich zu sortieren, auch bevor jetzt sowohl in Brüssel als auch in London sich die verschiedenen Machtzentren zerlegen, was ja durchaus sein kann. Die EU ist ja sich gerade ziemlich uneins, was Dinge wie Haushaltsfragen angeht, auch das Verhältnis zu anderen Teilen der Welt. Und der große Konsens, den Boris Johnson um sich herum geschaffen hat, der wird auch nicht ewig halten. Von daher denke ich, beide Seiten wollen ihre Probleme miteinander jetzt schnell aus der Welt schaffen, damit sie sich dann den anderen Problemen auf der Welt zuwenden können.
Dennoch, Boris Johnson verfügt ja im Unterschied zu seinen Vorgängern unter Haus derzeit über eine satte Mehrheit. Ist das eher förderlich für seine Kompromissbereitschaft oder das Gegenteil? Wird er umso härter verhandeln?
Das ist natürlich förderlich, denn er muss nicht wie Theresa May vor ihm erstmal immer mit der eigenen Regierung verhandeln, bevor in Brüssel mit irgendwas vorstellig werden kann. Das war ja Theresa Mays großes Problem. Sie hatte nie ihren eigenen Laden hinter sich. Bei Boris Johnson und seinem Chef und dahinter David Frost kann man davon ausgehen, wenn die in Brüssel mit was kommen, dann kann das auch durchgesetzt werden. Das beschleunigt die Sache. Das heißt nicht unbedingt, dass sie kompromissbereiter auftreten. Das heißt aber, dass das, was sie sagen, belastbarer ist.
Boris Johnson gilt ja als Spieler, das ist die Beobachtung auch hier in Europa, als Zocker in der Politik. Was würden Sie denn seinem Gegenpart auf europäischer Seite empfehlen im Umgang, in den Verhandlungen mit dem Premierminister? Möglichst hart verhandeln oder eher spielerisch weich oder noch ganz andere Varianten?
Ich glaube, das ist gar kein Gegenstück. Auch wenn man richtig spielt, muss man sehr hart spielen, damit man gewinnt. Und ich denke, das ist der richtige Umgang, dass man versucht herauszufinden, worum geht es ihm eigentlich. Denn wir wissen ja, Boris Johnson ist ein Machtpolitiker. Er hat es sehr gut geschafft, Premierminister zu werden und eine starke Position zu haben, die zuletzt vor ihm Tony Blair hatte, und die will er behalten. Das heißt, man muss sich von hier aus überlegen, nützt irgendetwas, was man sagt, dieser Position? Und wenn es das tut, dann wird er das akzeptieren.
Der britische Journalist und Sachbuchautor Dominic Johnson. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Die Lage in der letzten großen Rebellenhochburg Idlib in Syrien wird immer dramatischer. Fast 1 Million Menschen sind inzwischen auf der Flucht. Nun gibt es Meldungen, zahlreiche türkische Soldaten seien bei Luftangriffen in der Region ums Leben gekommen. Thomas Bormann.
Bei einem Angriff der syrischen Luftwaffe in der Provinz Idlib sind nach neuen Angaben mehr als 20 türkische Soldaten getötet worden. Das meldet der Gouverneur der türkischen Provinz Hatay, die an die syrische Region Idlib angrenzt. Zahlreiche weitere Soldaten seien schwer verletzt worden. Der türkische Präsident Erdogan hat seine wichtigsten Minister und Militärvertreter zu einer Krisensitzung zusammengerufen. Erdogan hatte in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt mit einem Militäreinsatz gedroht, sollte sich die syrische Armee nicht aus der Rebellenregion Idlib zurückziehen. Erdogan hatte Syrien dafür eine Frist bis Ende dieses Monats gesetzt, also bis zum kommenden Samstag. Die syrische Armee aber rückt mit russischer Unterstützung seit Dezember immer weiter auf Idlib vor. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mittlerweile fast 1 Million Menschen auf der Flucht in Richtung türkische Grenze. Die Türkei hat mit mehreren tausend Soldaten 12 sogenannte Beobachtungsposten rund um die nordsyrische Provinz Idlib eingerichtet. Eigentlich sollten die türkischen Soldaten dort den Waffenstillstand kontrollieren. Nun aber werden immer mehr dieser türkischen Beobachtungsposten von der syrischen Armee umzingelt. Bei Zusammenstößen zwischen der türkischen und der syrischen Armee sind innerhalb eines Monats nun bereits rund 40 türkische Soldaten getötet worden.
Seit Monaten treten die Verhandlungen über eine notwendige Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestages auf der Stelle. Nun erhöht die SPD den Druck auf den Koalitionspartner Sabine Müller.
Die SPD will mit öffentlichem Druck auf den Koalitionspartner Union endlich Bewegung in die festgefahrene Debatte über eine Wahlrechtsreform bringen. Die Spitze der Bundestagsfraktion präsentierte jetzt einen eigenen Vorschlag, der verhindern soll, dass der Bundestag bald auf über 800 Abgeordnete anwächst. Bisher versuchte die SPD, die Unionsfraktion hinter verschlossenen Türen zu überzeugen. Jetzt will sie sie im Licht der Öffentlichkeit unter Zugzwang setzen, damit die Union nicht nur Nein sagt zu allen bisher diskutierten Modellen, sondern sich selbst klar positioniert. Die SPD wirbt für ein zweistufiges Modell. Mittelfristig soll eine Expertenkommission in Ruhe eine endgültige Lösung für das Riesen-Bundestag-Problem finden. Für die nächste Wahlperiode soll es eine Übergangslösung geben, die die Zahl der Abgeordnetenmandate bei 690 deckelt, inklusive Überhang- und Ausgleichsmandaten. Überhangmandate, die darüber hinausgehen, würden nicht mehr zugeteilt. Das wäre nicht schön, sagt die SPD, aber verfassungsrechtlich zulässig und notwendig für einen funktionsfähigen Bundestag. Die ersten Reaktionen fallen gemischt aus. Aus der Union heißt es, das SPD-Modell sei keine Lösung. Die FDP kritisiert die Pläne als wenig ambitioniert, das sei allenfalls eine Minimallösung. Aus der Linken heißt es, das Modell habe durchaus Nachteile, aber man sollte auf jeden Fall mal darüber diskutieren.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Sudan auf seinem Weg zur Demokratie Unterstützung zugesichert. Birgit Schmeitzner.
Bundespräsident Steinmeier kam mit 2 Botschaften in den Sudan. Eine richtet sich an die Menschen in dem ostafrikanischen Land, eine andere, vielleicht die weitaus größere, an die internationale Gemeinschaft. Den Sudanesen versicherte Steinmeier, Deutschland habe großen Respekt für den politischen Wandel und für alle, die nun Verantwortung übernehmen. Der Bundespräsident sieht seinen Besuch aber auch als Signal nach außen. Nach dem Motto, die Welt habe zu wenig Anteil an der Entwicklung im Sudan genommen, sie habe die historische Dimension verkannt und die Auswirkungen, die eine solche Transformation auf die gesamte Region habe. Wichtig sei jetzt, und das betonten auch Premierminister Hamdok und der Vorsitzende des Souveränitätsrates, General Burhan, dass der hochverschuldete Sudan wieder auf die Beine kommt. Das ist ohne Kredite der Weltbank und des IWF nicht möglich. Diese Kredite kann es aber erst dann geben, wenn die USA den Sudan von der Liste der terrorunterstützenden Länder nehmen. Hamdok sprach in diesem Zusammenhang von US-Sanktionen. Diese verhinderten jeglichen Fortschritt beim Schuldenabbau.
Nach den schwersten Ausschreitungen seit Jahrzehnten in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Bernd Moschbrowska.
Ausgebrannte Moscheen, zerstörte und geplünderte Geschäfte und Wohnhäuser, mehr als 20 Tote und über 200 Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz der schweren Ausschreitungen in der indischen Hauptstadt. Auslöser für die Straßenschlachten waren die Proteste gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz. Doch Hintergrund der Gewalt sind massive Spannungen zwischen der Hindu-Mehrheit in Indien und der muslimischen Minderheit. Mit Schlagstöcken und Eisenstangen bewaffnete Mobs hatten die gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz protestierenden Muslime angegriffen. Zuvor hatte ein führender Politiker der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP die Polizei aufgefordert, die Straßenblockaden der Demonstranten aufzulösen, sonst würde das Volk das tun. Muslimische Anwohner hatten beklagt, dass die Polizei während der Ausschreitungen untätig geblieben sei oder sogar auf Seiten der Hindu-Schlägertrupps gestanden habe. Wie das indische Fernsehen heute berichtete, wurde ein Richter aus Delhi, der für die Ausschreitungen zuständig war, kurzfristig in einen anderen Bundesstaat versetzt. Er habe sich zuvor kritisch über die Politik der Regierung geäußert, hieß es.
Die Deutschlandzentrale der niederländischen Großbank ABN AMRO wurde heute durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Cum-Ex-Geschäften. Andreas Braun.
Ungewöhnlich martialisch sind die Ermittler im Frankfurter Bankenviertel heute Morgen aufgetreten. Mit Mannschaftsbussen sind Dutzende Beamte angerückt, die teilweise Bewaffnung trugen, außerdem Steuerfahnder in Zivil. Bei der ersten Durchsuchung im November waren die Fahnder noch, wie sonst üblich, diskret vorgegangen. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft hatte dazu mitgeteilt, man verdächtige 6 Personen der schweren Steuerhinterziehung. Die Beschuldigten sollen in den Jahren 2008 und 2009 sogenannte Cum-Ex-Geschäfte getätigt haben. Der Schaden für den deutschen Fiskus soll mehr als 50 Millionen Euro betragen haben. Die Summe soll in der Zwischenzeit wieder an die Staatskasse zurückerstattet worden sein. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sowie die Staatsanwaltschaft Köln bestätigten auf Anfrage die Maßnahme. Ein Sprecher von ABN AMRO teilte mit, die Durchsuchung habe einen Cum-Ex-Bezug und die Bank kooperiere vollumfänglich mit den deutschen Behörden.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt. Claudia Werle.
Der Ausverkauf an der Börse geht weiter. Der DAX beendet den Handel mehr als 3% im Minus, fällt auf 12.367 Punkte. Das hängt nach wie vor mit der Ausbreitung des Coronavirus zusammen. Die Sorgen werden größer, dass die Ausbreitung dieses Virus das weltweite Wirtschaftswachstum immer stärker abbremsen könnte. Wenn Firmen geschlossen werden, wenn dringend benötigte Teile nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung geliefert werden, dann hat das über kurz oder lang Auswirkungen auf die gesamte Produktion. Das Problem an der ganzen Sache, das betrifft nicht nur ein Unternehmen oder eine Branche, sondern viele Bereiche. Der Flughafenbetreiber Fraport zieht Konsequenzen. Das Passagier- und Frachtaufkommen auf den Verbindungen von und nach Asien ist in den vergangenen Wochen stark eingebrochen. Nun geht es für Fraport darum, den Personaleinsatz dem geringeren Bedarf anzupassen. Nach Börsenschluss wurde bekannt, dass der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp seine komplette Aufzugsparte an ein Konsortium um die Investoren Advent und Zinven und die Essener RAG-Stiftung verkauft. ThyssenKrupp braucht dringend Geld, um den Konzernumbau finanzieren zu können. Mehr als 17 Milliarden Euro fließen jetzt in die Firmenkasse. Die Aufzugsparte gilt als der momentan einzig nennenswerte Gewinnbringer des Konzerns. Nachteil: Eine solche Perle lässt sich nur einmal verkaufen. Im nachbörslichen Handel sind die Aktien von ThyssenKrupp deutlich gestiegen.
Soweit der Blick auf den heutigen Börsentag von und mit Claudia Werle. Es ist ein wiederkehrender Zyklus. Nach jeder Naturkatastrophe, nach jedem Terroranschlag. Dem Schock folgt die erste Welle der Erregung. Dann geht das Interesse steil nach unten und die öffentliche Aufmerksamkeit wendet sich anderen Themen zu. Der Anschlag von Hanau hat jedoch offenbar dauerhaft Politik und Gesellschaft verändert. Es wird weiter debattiert über die wachsende Gefahr von rechts und die Herausforderung für jeden Einzelnen, Flagge zu zeigen gegen Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das Thema heute auch im Innenausschuss des Bundestages. Panayotis Gavrilis berichtet.
Der mutmaßliche Täter von Hanau ist kurz vor seinen Angriffen in der Nähe des Tatorts wegen Falschparkens vom Ordnungsamt kontrolliert worden. Er habe dabei nicht aggressiv reagiert, berichten Teilnehmer der nicht öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses. Er soll sich zudem einen europäischen Feuerwaffenschein besorgt haben, hatte also eine Genehmigung, Schusswaffen auch ins Ausland mitzunehmen. Er soll, möglicherweise aus ideologischen Gründen, in den USA gewesen sein, berichtet der Grünen-Politiker Konstantin von Notz.
Es ist explizit heute gesagt worden, dass man nicht zum heutigen Tag sagen kann, es handelte sich um einen Einzeltäter oder auch nur um einen Einzelgänger.
Wie die dpa berichtet, soll die Polizei wohl erst rund 5 Stunden, nachdem der erste Schuss fiel, in die Wohnung des mutmaßlichen Attentäters eingedrungen sein. Er, ergänzt von Notz, habe sich wohl kurz vor der Tat zusätzlich zu seinen 2 legal besessenen Waffen noch eine Waffe des Typs Cesca bei einem Hanauer Waffenhändler legal ausgeliehen. Nach Informationen des Deutschlandfunks wurde diese Waffe im Auto des 43-jährigen Tobias R. gefunden. Die ballistische Auswertung dauere aber noch an.
Und jetzt muss man genau aufklären, wer mit welcher Waffe ermordet wurde. Und dann muss man gucken, ob man daraus Rückschlüsse ziehen kann. Aber ich bin auch darüber gestolpert, dass es sich hier um eine Cesca handelt.
Denn auch der NSU mordete mit einer Cesca. Warum Tobias R. ausgerechnet eine Cesca ausgeliehen hat und ob es hier einen Zusammenhang gibt, ist noch völlig unklar. Zum Tathergang wurde bekannt, dass Tobias R. insgesamt 52 Schuss abgegeben habe und innerhalb von knapp 12 Minuten am vergangenen Mittwoch 9 Menschen erschossen haben soll. Auch nach der heutigen Ausschusssitzung wurde klar, bis auf die AfD sprechen alle Parteien des Bundestages von einem rassistisch motivierten Anschlag. Für sie trägt die AfD eine Mitverantwortung, sie habe zu einer Radikalisierung in der Gesellschaft beigetragen, heißt es. Der innenpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Gottfried Curio, weist jegliche Verantwortung von sich. Curio spricht auf Nachfrage zwar von rassistischen Aggressionen, betont aber hauptsächlich die psychische Vorerkrankung des mutmaßlichen Täters.
Dass man Verhalten, die Psychose nicht abschälen kann von einem Tatverhalten. Der Mann hatte kein gesellschaftspolitisches Urteilsvermögen mehr, auch wenn er zielgerichtet in seinem Wahn gehandelt hat.
Die Innenausschussvorsitzende Andrea Lindholz von der CSU sieht in solchen Aussagen eine Verharmlosung.
Der Täter hatte eine ganz klare rassistische Einstellung. Der Täter hat auch klar gehandelt. Er hat sich den Ort der Taten ausgesucht. Er hat planvoll gehandelt. Er hat sich Waffen ausgeliehen. Er hatte eine Waffenbesitzkarte. Und es ist eine absolute Verharmlosung, hier davon zu sprechen, dass es nur die Tat eines Irren war.
Währenddessen fordert die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, ein Netzwerk von unterschiedlichen Vereinen, in einem offenen Brief an die Kanzlerin, den Kampf gegen Rassismus zur Chefinnensache zu machen, mehr Geld für Demokratieförderung und mehr Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Migrationsgeschichte zu ermöglichen.
Für den Deutschlandfunk Panayotis Gavrilis. Nach dem weitreichenden Urteil zur Sterbehilfe gestern, heute erneut ein Richterspruch aus Karlsruhe mit Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Ein Urteil, das eingreift in den Alltag der Menschen. Muslimische Rechtsreferendarinnen müssen hinnehmen, dass sie bei ihrer praktischen Ausbildung im Gerichtssaal kein Kopftuch tragen dürfen, so das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Kaum überraschend, die Reaktionen fallen höchst unterschiedlich aus, je nach politischer Couleur und religiöser Überzeugung. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
Immer wieder muss das Bundesverfassungsgericht über Kopftücher entscheiden. 2003 bei der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin legte es sich nicht fest, sagte nur, solche Verbote müssen per Gesetz erlassen werden. 2006 entschied es für eine muslimische Mutter, die einfach als Zuhörerin im Gerichtssaal den Prozess gegen ihren Sohn verfolgen wollte. Der Instanzrichter hatte sie wegen des Kopftuchs aus dem Gerichtssaal geworfen. Das ging nach Meinung der Verfassungsrichter nicht. 2015 dann die nächste spektakuläre Entscheidung. Da legte das Gericht fest, dass bei Lehrerinnen nur dann ein Kopftuchverbot zulässig ist, wenn es konkreten Ärger gibt. Das pure Tragen könne wegen der Religionsfreiheit nicht verboten werden. Denn von dem Tuch gehe für sich genommen noch kein missionierender Effekt aus. Eine Linie, die das Gericht dann auch bei Erzieherinnen in Kitas weitergeführt hat. Bei Rechtsreferendarinnen, also Juristinnen in der Ausbildung, sind die Richter jetzt aber strenger. Wenn diese muslimischen Frauen mal bei Gericht vorübergehend in die Rolle einer Staatsanwältin schlüpfen, sogenannten Sitzungsdienst machen, darf ihnen das Kopftuch verboten werden. Geklagt hat eine junge Muslima aus Hessen, die Jura studiert hat und danach ganz regulär für den juristischen Vorbereitungsdienst verschiedene Berufsbereiche in der Justiz durchlaufen musste. Sie konnte das auch, wurde aber darauf hingewiesen, dass sie bestimmte Aufgaben wegen des Kopftuchs nicht übernehmen dürfe. Grundlage einer Vorschrift im hessischen Beamtengesetz, die festlegt, dass sich Beamte religiös neutral zu verhalten haben und insbesondere keine Kleidung tragen dürfen, die objektiv geeignet ist, das Vertrauen in die Neutralität zu beeinträchtigen. Die Verfassungsrichter sagen jetzt, die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, aber hier gäbe es gute Gründe dafür, der jungen Frau den Sitzungsdienst zu verbieten. Den Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität, dass die Rechtspflege funktioniert und dass die Menschen im Gerichtssaal das Recht haben, gerade nicht mit Religion belästigt zu werden. Und in dem Zusammenhang begründen die Richter, warum sie die Sache bei den Rechtsreferendarinnen anders sehen als bei den Lehrerinnen. In der Schule solle sich gerade widerspiegeln, dass es in der Gesellschaft viele verschiedene Glaubensrichtungen gibt. In der Justiz würde der Staat Hoheitsgewalt ausüben, das könne die Bürger viel mehr beeinträchtigen. Deswegen müsse er sich da in Sachen Religion mehr zurückhalten. Die Verfassungsrichter gehen auf die Bedeutung des Kopftuchs ein. Ja, das Kopftuchtragen sei für Muslimas eine wichtige Pflicht. Die Pflicht, ihre Religion nicht zeigen zu dürfen, würde sie härter treffen als Beamte mit einem anderen Glauben. Aber letztlich könne sie ja das Referendariat durchaus durchlaufen. Sie sei nur von einzelnen Tätigkeiten in ihrer Ausbildung ausgeschlossen. Dann setzen sich die Karlsruher Richter noch mit einem Passus im hessischen Beamtengesetz auseinander, nachdem christliche Beamte wegen der christlichen Tradition in Hessen ihren Glauben mehr zeigen dürfen als andere. Diese Bevorzugung ist schon erlaubt, aber, so die Verfassungsrichter, auch bei Christen ist zu prüfen, ob sie die staatliche Neutralität genügend beachten. Dieser Beschluss zum Kopftuch bei Rechtsreferendarinnen ist übrigens nicht einstimmig ergangen. Ein Richter hat eine abweichende Meinung formuliert. Er findet das Kopftuchverbot unverhältnismäßig und zu streng bei Frauen, die noch in der juristischen Ausbildung sind.
Aus Karlsruhe Informationen von Gigi Deppe. Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist ein NRW-Dreikampf. Alle Bewerber kommen aus dem größten Landesverband der Partei. Die Entscheidung am Abend im mächtigen Landesvorstand ist deshalb eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg an die Spitze der Partei. Aus Düsseldorf, Moritz Köppe.
Es ist ein starkes Zeichen im Kampf um den CDU-Bundesvorsitz. Mit einem Vorstandsvotum von über 90% stellt sich der mitgliederstärkste Landesverband der Partei, die NRW-CDU, hinter ihren Vorsitzenden Armin Laschet.
Das war für uns eine wichtige Rückendeckung aus dem eigenen Landesverband. Und wir haben Wert darauf gelegt, dass man das geheim abstimmt. Denn wir haben ja auch noch zwei weitere Mitbewerber aus dem Landesverband. Und wir sind deshalb jetzt sehr froh, dass das Ergebnis so groß war, so überwältigend war. Mit 93% in diese Wahl zu gehen, ist eine große Rückendeckung, die uns freut.
27 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. So das offizielle Ergebnis für eben Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der in dieser Teamlösung als stellvertretender Parteivorsitzender vorgesehen ist.
Wie kontrovers das ist, können Sie an Wahlergebnissen in geheimer Wahl zählen. Aber natürlich haben die Kollegen aus dem Rhein-Sieg-Kreis und aus dem Hochsauerland-Kreis auch für ihren Kandidaten gesprochen.
Neben Laschet gibt es mit Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen 2 weitere Kandidaten aus NRW für den Spitzenposten. Doch anders als beim letzten parteiinternen Wettbewerb vor gut 1,5 Jahren, als sich der NRW-Landesverband aufgrund mehrerer NRW-Kandidaten neutral gab, legt sich die NRW-CDU nun fest, was laut Spahn nur folgerichtig ist.
Weil der Landesvorsitzende kandidiert. Und ich finde es einen ganz normalen Vorgang, dass wenn der Landesvorsitzende kandidiert für den Bundesvorsitz, dass der Landesvorstand ein Bedürfnis hat, sich dazu zu verhalten. Und ich finde es auch ein wichtiges, starkes, aber auch richtiges Zeichen, dass es dann eine Unterstützung aus dem Landesvorstand für den Landesvorsitzenden gibt. Und dass das in geheimer Wahl so eindeutig war, ist, denke ich, für diese Kandidatur nochmal ein guter Rückenwind.
Denn Nordrhein-Westfalen stellt auf dem entscheidenden Sonderparteitag am 25. April in Berlin knapp ein Drittel der insgesamt 1.001 Delegierten. während es aus Baden-Württemberg, dem zweitgrößten Landesverband der CDU, zuletzt Signale gab, Merz unterstützen zu wollen und die CDU Rhein-Sieg Röttgen offiziell für den Bundesvorsitz nominierte, sprachen sich der niedersächsische Landeschef Bernd Altusmann sowie Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, für das Team Laschet-Spahn aus. Zwar sind die Delegierten jeweils frei in ihrer Abstimmung, doch auch Laschet betonte am Abend noch einmal die Geschlossenheit seines Landesverbandes.
Wir haben die gesamte Vielfalt der Bundespartei bei uns. Von den anfangs potenziellen 4 Kandidaten, jetzt 3 Kandidaten und 2 Kandidaten und einem Team, die kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Und die ganze Bundes-CDU guckt auf uns und sagt, strukturiert diesen Prozess, helft uns schnell eine gute Entscheidung zu finden. Und auf diesem Weg war es ein ganz wichtiger Tag.
Ein Bericht von Moritz Küpper. Der Plan klingt verheißungsvoll. Finanzminister Scholz will die Spendierhosen aus dem Kleiderschrank holen und den Geldhahn für überschuldete Kommunen öffnen. Damit sollen klamme Bürgermeister dann Spielraum erhalten für dringend notwendige Investitionen. Nur der Haken dabei: Es braucht im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit, um die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend zu lockern. Entsprechend gering die Aussichten, das Vorhaben von Olaf Scholz, dass es gelingt, denn der Koalitionspartner hat bereits abgewunken. Aus Berlin, Frank Capellan.
Mit der Union dürfte da wenig zu machen sein. Dass der Bund Altschulden deutscher Kommunen übernimmt, hält der CDU-Haushaltspolitiker Eckhard Rehberg für völlig ausgeschlossen. Eine Grundgesetzänderung in dieser Sache scheint mit dem Koalitionspartner nicht möglich zu sein. Wir haben eine föderale Ordnung, nach der die Länder für die Finanzen der Kommunen zuständig sind, betont Rehberg gegenüber dem Deutschlandfunk.
Jetzt hat Olaf Scholz die Katze aus dem Sack gelassen. Wenn er seine Pläne umsetzen will, dann muss er ans Grundgesetz ran. Das Grundgesetz ist kein Bastelladen, wo ich mal so mal fix Operationen durchführe, sondern das ist das Grundgesetz. Und deswegen kann man zu diesen Plänen von Olaf Scholz grundsätzlich nur Nein sagen.
Der Vizekanzler steht unter dem Druck der eigenen Parteispitze. 50 Milliarden Euro will das Duo Esken-Walter Borjans investieren. Geld für Schulen, Straßen oder Krankenhäuser in die Hand nehmen. In einem ersten Schritt erst einmal die besonders verschuldeten Kommunen entlasten. Gestern erst erneuert Saskia Esken ihre Forderung, gibt den Gemeinden mehr Luft zum Atmen. Für die SPD-Chefin ist klar,
dass es nicht von der Kassenlage abhängen darf oder anders gesagt, nicht von der schwarzen Null gekillt werden darf, weil Kommunen Verlässlichkeit brauchen, weil sie Planungssicherheit brauchen.
Dem will der Finanzminister nun nachkommen. Olaf Scholz plant, etwa 2500 Kommunen unter die Arme zu greifen, denen wegen ihrer desolaten Kassenlage das Wasser bis zum Hals steht. Scholz will deren Schulden übernehmen und die sind nicht ohne. Die Rede ist von bis zu 40 Milliarden Euro. Schon Ende vergangenen Jahres, kurz nach dem SPD-Parteitag, der eine Überwindung der Schuldenbremse gefordert hatte, stellte Scholz in Aussicht, die Hälfte dieser Summe übernehmen zu wollen. Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, setzt heute darauf, dass sich der eigene Finanzminister am Ende durchsetzen kann.
Der Bund hat ein Angebot gemacht, dass wir die Hälfte quasi übernehmen. Die Hälfte müssen auch die Bundesländer noch tragen. Wir würden gerne einmal eine Stunde null machen, weil es auch die Leistungsfähigkeit der Kommunen wieder zu investieren wiederherstellt.
Doch dafür wäre eine Grundgesetzänderung erforderlich. Die Schuldenbremse sieht vor, dass der Bund maximal 0,35% des Bruttoinlandsproduktes an neuen Schulden machen darf. Da kann Scholz nicht einfach mal eben die Lasten der Kommunen übernehmen. Der Koalitionspartner jedenfalls hält dagegen.
Wir sind der Meinung, dass aus alten Schulden der Kommunen nicht einfach neue Schulden des Bundes werden dürfen.
Meint Unionsfraktionsvize Andreas Jung. Von einer Rettungsaktion für die Kommunen hält der Christdemokrat überhaupt nichts. Das widerspreche dem im Grundgesetz vereinbarten Finanzgefüge.
Information meines Kollegen Frank Capellan und nun der abendliche Blick in die Zeitungen von morgen, die Presseschau von und mit Alexandra Eul.
Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland steigt an und damit ist das Thema auch weiterhin in den Kommentaren präsent. Im Fokus stehen die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Ausbreitung. Die seien sicher kein Allheilmittel, findet die Ludwigsburger Kreiszeitung, aber sie zeigen, dass man die Zeichen der Zeit erkannt hat. Auch die Bürger selbst können übrigens einen Beitrag zur Gefahrenabwehr leisten, indem sie beispielsweise nicht gleich bei einem Schnupfen in die Praxis laufen, sondern erst einmal telefonisch den Arzt konsultieren. Das Darmstädter Echo sieht keinen Anlass zur Panik, denn Corona ist unbestritten gefährlich, aber beileibe kein Killervirus. Wir können darauf vertrauen, dass diejenigen, die an vorderster Front gegen es kämpfen, Ärzte, Klinikpersonal, Wissenschaftler und Behörden, die Lage bestmöglich einschätzen. Die Prognose der Frankfurter Rundschau fällt kritisch aus. Wenn besorgte Anrufer, die Rat suchen, beim örtlichen Gesundheitsamt nicht mehr durchkommen, weil die Leitungen überlastet sind, ist das ärgerlich. Wenn sich Arztpraxen für nicht zuständig erklären und an die Ämter verweisen, ebenfalls. Die nächsten Wochen und Monate werden für alle, die im Gesundheitssystem Verantwortung tragen, zum großen Stresstest. Und nun zu einem anderen Thema, dem Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen. Der Reutlinger Generalanzeiger begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Richter haben damit keinesfalls die Religionsfreiheit mit Füßen getreten. Sie haben nur klargestellt, dass ein Gerichtssaal ein Ort des Rechts ist, in dem Symbole des Glaubens nicht im Vordergrund stehen dürfen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen verweist in diesem Zusammenhang auf einen Widerspruch. In Hessen will man christliche Symbole mit Hinweis auf die abendländische Tradition privilegieren, aber kein Kopftuch auf der Richterbank sehen. Bayern dito. Es ist wenig erstaunlich, dass Muslime und Musliminnen angesichts solch widersprüchlichen Verhaltens den Vorwurf der Diskriminierung erheben. Für den Tagesspiegel aus Berlin hat das Urteil ein anderes Signal. Die 8 Richterinnen und Richter halten es somit zumindest für möglich, dass eine der ihren irgendwann in ferner Zeit mit rotem Kopftuch zu roter Robe im ehrwürdigen Karlsruher Gerichtssaal erscheint. Die Nürnberger Nachrichten sehen ebenso Spielräume, betonen aber auch: Unübersehbar ist allerdings, dass diese Kopfbedeckung von islamistischen Gruppierungen weltweit als politisches Symbol benutzt oder missbraucht wird. Solange das so ist, wird es Verbote für staatliche Repräsentantinnen geben. Die Süddeutsche Zeitung attestiert eine Rechtsprechung der allgemeinen Verunsicherung und ergänzt: Selbst wenn man den äußeren Schein der richterlichen Neutralität für ein so hohes Gut hält, geht der Kopftuchbann gegen Referendarinnen zu weit, weil er faktisch berufliche Nachteile für Musliminnen bedeutet, die das Tuch als Glaubensgebot sehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommt zu dem Schluss: Das Kopftuchverbot ist keine Diskriminierung von angehenden muslimischen Juristinnen, sondern wie die Robe erinnert es sie und jeden anderen daran, dass sie vor Gericht in staatlicher Funktion Freiheit und Gleichheit gewährleisten sollen.
Und mit dieser Presseschau von Alexandra Eul geht diese Sendung und auch dieser Tag zu Ende. Der neue Tag beginnt hier im Deutschlandfunk wie immer mit unserer Kultursendung Fazit. Fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht.